Guten Morgen. So. Bokertov. Bokertov, Bokeror. Ich habe gelernt, in Israel antwortet man auf Guten Morgen in einer Bokeror. So. Ohr ist Licht. Korintherbrief. Paulus. Paulus ist ein Mensch, der in unserer Zeit vielleicht nicht überlebt hätte. Er passt nicht in unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, die ist vielleicht durch ein gutes jüdisches Witz gut ausgedrückt oder beschrieben. Zum Rabbi kommt ein Ehepaar und erzählen ihre Geschichte. Die Frau erzählt über den Mann und über die Situation. Der Mann erzählt das Gegenteil, selbstverständlich. So, und der Rabbiner sagt, ja, zu der Frau, weißt du was, du hast recht. Dreht sich zu dem Mann und sagt, weißt du was, du hast recht. Die gehen raus, der Helfer des Rabbiners, sein Jünger, sitzt daneben und sagt, Rabbi, wie kann es sein, die zwei, die haben wirklich gegensätzliche Sachen erzählt und du sagst zu der Frau, du hast recht, du sagst zu dem Mann, du hast recht. Der guckt ihn an und sagt, ja, du hast auch recht. So. So ist unsere Zeit und ich sage ganz ehrlich, Paulus mit seinen Texten passt nicht in unsere Zeit hinein, weil Paulus zu den Menschen gehört, die Polemik suchen, die versuchen, dass er und die gleichen Menschen, dieselben Menschen, die versuchen immer zu sagen, ja, das passt nicht, nee, das ist nicht in Ordnung. Was wir heute dann nicht machen, wir versuchen dann zu sagen, naja, man kann das auch so verstehen, aber auch anders und naja, so auch und das ist auch in Ordnung. So alles ist in Ordnung. Das ist selbstverständlich auch gut. Wir leben in einer guten Zeit, wo viele Meinungen gibt zu den Themen. Aber Paulus, bevor ich den Text vorlese, den ich als Predigttext habe, das ist dann 1. Korinther 15, Verse 12 bis 19, möchte ich kurz den Hintergrund in eigenen Worten mitteilen. Das habt ihr im Prinzip eigentlich letzten und vorletzten Sonntag schon gehört, aber kurz vielleicht in meinen Worten. Kapitel 15. Paulus fängt an zu erzählen, was das Evangelium ist. So, was ist das Evangelium? Wenn wir mal in die Theologie hineintauchen würden, dann wären wir mit vielen, vielen Seiten konfrontiert worden, wenn es um die Frage geht, das Evangelium. Direkt diese Worte, die alle Theologen mögen, Soteriologie. Wow, klingt auch ja so heilig. Ja, die Lehre vom Heil, die Heilslehre. Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeinde und so weiter und so fort. So all die Vokabeln, die alle Theologen mögen, weil das so auch gut klingt. Ich mag das auch, klar, selbstverständlich muss man auch. Paulus möchte einfach in einfachen Worten, Verzeihung für Tautologie, für die Wiederholung, das Wort ist einfach, er möchte erklären, was ist das Evangelium? Wir kennen das auch, ja, diese drei Schritte, vier Schritte, fünf Schritte des Glaubens, wie kommst du zum Glauben? Und Paulus sagt, Jeschua, der Jesus, starb für die Sünden, er ist auch auferstanden. Das war's. Mehr auch nicht. Und dann erzählt er noch den geschichtlichen Hintergrund und sagt, wir waren, er persönlich nicht, aber da gab es Zeugen, die es bezeugen können zur damaligen Zeit. Den Tod können die bezeugen, aber auch ja die Auferstehung. So, das ist das Evangelium. Aber das Evangelium ist im Prinzip kurz zusammengefasst. Und dann geht ihr zu meinem Predigttext über, ab Vers 12. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus, der Messias, aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch der Messias nicht auferweckt. Wenn aber der Messias nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltlos, aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er den Messias auferweckt habe,
den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch der Messias nicht auferweckt. Wenn aber der Messias nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in den Messias entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf den Messias gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. So Paulus in diesem Text. Er geht logischerweise auch von seiner Erklärung des Evangeliums über zu dem Text, was er eigentlich für die oder zu dem Inhalt, was er für die Polemik nutzen möchte. Paulus, wie ich ja immer wieder wiederhole, aber auch ja die anderen wiederholen, Paulus hat nicht seine Texte geschrieben, um mal zu berichten, wie geht es mir. Weißt du was, ich sitze im Gefängnis, naja, das Essen habe ich schon mal besser gehabt, aber geht, ja, die Temperaturen sind okay und so weiter, die Nachbarn sind in Ordnung. Nein, das ist nicht sein Inhalt. Der möchte Korrekturen hineinführen, da wo die Korrekturen nötig sind. Polemik heißt das mit anderen Worten. Polemisch möchte Paulus sein. Und er versucht, und das müssen wir immer berücksichtigen, dass nicht nur Paulus, generell in den Texten des Neuen Testamentes wird das Werk Jeschuas auf eine vielschichtige und eine vielseitige Weise gezeigt und erklärt. Und Paulus, wenn er sagt, er starb für die Sünden, spricht von einer Seite, von einer Schicht des Werkes. Weil der Tod von Jeschua ist nicht nur für die Sünden da gewesen, sondern zum Beispiel für die Verherrlichung. Das war seine Verherrlichung. Aber zurück zu dem Tod. Vers 11. Ob nun ich oder jene so jedenfalls predigen, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Predigt. Was predigt er? Wenn aber gepredigt wird, dass Messias aus den Toten auferweckt sei, das ist der Inhalt der Predigt. Auf einmal sagt er, wir sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Es gab zur damaligen Zeit, das ist für uns heute zum Teil auch ja ein Thema, vor allem in theologischen Kreisen, ist der Messias tatsächlich auferstanden? Das kennen wir in der modernen Theologie. Was heißt modern? Die ist ja schon 100 Jahre alt. Die Theologie, die Frage, ob Jeschua tatsächlich auferstanden ist oder nicht. Aber damals, was wurde gepredigt? Jeschua ist auferstanden und das hat die Korinther-Gemeinde auch angenommen. Das haben die Menschen in Korinth angenommen und geglaubt. Und dann sagt er, wir predigen, dass er auferstanden ist. Wie kann es sein, dass unter euch welche gibt, die sagen, es gibt keine Auferstehung? Wir fragen uns heute, okay, wie kommt das eigentlich zur damaligen Zeit? Die sind ja nicht von der modernen Theologie betroffen, die Menschen damals. Es gab aber Gruppierungen, A, innerhalb der jüdischen Welt, B, innerhalb der griechischen Welt, die gesagt haben, Auferstehung der Toten gibt es nicht. Innerhalb der jüdischen Welt, wir kennen diese Diskussion schon bei Jeschua und später nutzte auch Paulus diese Diskussion aus zwischen den Sadduzäern und Pharisäern. Die eine Gruppe glaubt an die Auferstehung, die andere aber nicht. Das können dann die jüdischen Inhalte sein, aber in der griechischen Welt ist auch gab es zur damaligen Zeit ausreichend Gruppen, die gesagt haben, Auferstehung aus den Toten. Habt ihr noch? Ist bei euch alles okay? Das ist nicht logisch, das ist ja nicht denkbar und so weiter und so fort. So, aus beiden Richtungen gab es ja wahrscheinlich diese Einflüsse. Wir können jetzt nicht sagen, wer den stärksten Einfluss hatte. Aber die Menschen, es gab Menschen in der Korinther-Gemeinde, die tatsächlich von diesem Einfluss betroffen waren. Die haben gesagt, nee, Auferstehung der Toten, aus den Toten gibt es nicht. Das heißt, wir, die Gläubigen, warten einfach, bis Jeschua kommt, bis der Messias kommt, bis der Christus kommt. Und das ist das Leben. Das ist das Leben für diese Welt. Und er sagt, okay, wie kann das sein, wenn ihr an einen Auferstandenen glaubt, wie könnt ihr überhaupt denken, dass es keine Auferstehung gibt? Das ist sein Argument, womit er anfängt. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, wie ihr glaubt, so Paulus in seiner Rhetorik, wie ihr glaubt, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, so ist eigentlich auch der Maschiach. Das ist die Schlussfolgerung. Der Maschiach, der Christus, der ist nicht auferstanden. Das ist logisch. So Paulus. Das ist die Schlussfolgerung der Überzeugung, wenn manche unter euch sagen, es gibt keine Auferstehung, dann ist er, der Messias, nicht auferstanden. Wenn aber der Messias nicht auferweckt ist, Schlussfolgerung aus den Überzeugungen, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Vers 11 und dann am Anfang des Kapitels, was ist die Predigt? Tod und Auferstehung gehören zusammen, das ist ein Paket. Das Evangelium ist knapp und bündig hier dargestellt worden durch Paulus. Das ist ein etwas, was zusammengehört, Tod und Auferstehung. Wenn wir aber sagen, der Messias ist nicht auferstanden, dann verliert unsere Predigt, womit wir zu euch gekommen sind, den Inhalt. Was haben wir dann euch gepredigt? Wir haben das aber gepredigt, dass er auferstanden ist. Und dann führt er weiter, unsere Predigt inhaltslos aber auch euer Glaube. Ihr habt das übernommen, ihr habt diesen Inhalt übernommen und glaubt danach. Und parallel entstehen bei euch die Gedanken, es gibt keine Auferstehung. Die Schlussfolgerung weiterer Schritt, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Hä? Was möchte er erklären? Warum falsche Zeugen Gottes? Wenn aber die Predigt, wenn der Inhalt der Predigt ist, Auferstehung von dem Tod aus den Toten, dann heißt es, weil wir gegen Gott bezeugt haben. Wir haben über unseren Gott bezeugt, wir haben über Gott erzählt, der hat die Macht, aus den Toten zu erwecken. Aber wenn er das nicht gemacht hat, dann ist das Lüge, was wir gepredigt haben. Dann ist das nicht nur Lüge über uns, aber auch eine Lüge über Gott. Hat er überhaupt diese Macht? Denn weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er den Messias auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch der Messias nicht auferweckt. Alles logisch, was Paulus versucht, den Lesern des Textes zu zeigen. Inhalt geht weg. Sinnlos wird die Predigt. Weil die Hälfte stimmt nicht. Aber die Predigt, die er am Anfang des Kapitels gezeigt hat, hat beides zusammen, Tod und Auferstehung. Wenn aber Messias nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, sinnlos, inhaltlos, leer. So seid ihr noch in euren Sünden. So seid ihr in euren Sünden. Harte Worte. Es gibt unterschiedliche Wege oder es gibt den Hauptweg, diesen Vers zu verstehen. Weil das Evangelium ein Paket ist. Ihr kennt das, ja, man kauft ja, wenn man ein Handy kauft, kauft man Pakete. Ja, da sind Minuten, da ist alles drin. Man kann nicht sagen, weißt du, ich bekomme Flatrate für die Gespräche, aber Flatrate, wenn man ein spezielles Paket gewählt hat, dann kann man nicht Flatrate-Gespräche von Flatrate-Internet trennen. Gehört einfach im Paket zusammen. Wenn du sagst, nee, ich möchte kein Flatrate im Internet zum Beispiel, dann musst du ein anderes Paket wählen. Dieses Paket ist nicht mehr für dich. Und so sagt er auch im Vers 17, wenn aber der Messias nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Tod. Wofür der Tod? Neben der Verherrlichung und so weiter und so fort, alles, das ist ja vielseitig, vielschichtig bei dem Tod von Jeschua. Hier im Kapitel 15 geht es ihm darum, er starb für die Sünden. Er starb für die Sünden. Deswegen sagte keine Auferstehung, keine Auferstehung, wenn wir die Auferstehung aus diesem Paket streichen, sagte, tut mir leid, ihr seid in euren Sünden. Weil der Tod des Evangeliums ist auch nicht mehr gültig. Somit, sagt er, praktisch keine Vergebung. Ihr seid in euren Sünden. Ich möchte hier einen kleinen Nebenweg hineinführen, der vielleicht von Paulus nicht so gedacht war, aber zumindest in meinem Kopf entstanden ist. Der ist etwas praktischer. Der ist etwas praktischer und hat was mit dem Text, den wir vorher gehört haben, aus Römer 6 zu tun. Römer 6 behandelt auch die auf den Tod und Auferstehung in der Taufe, aber behandelt den Tod und Auferstehung im Leben eines Gläubigen. Das Sterben, der Gläubige, der stirbt mit dem Sohn, mit Jeschua stirbt er. Wörtlich stirbt er? Nein, geistlich. Stirbt er für die Sünden, für das Alte, für das Vergängliche, für das Fleisch stirbt er. Um was zu bekommen bei der Auferstehung, weil wir stehen mit Jeschua auf. Das heißt, wir sind nicht nur mit seinem Tod verbunden, sondern mit seiner Auferstehung verbunden. Und das ist die Zukunft. Denn die Auferstehung, auch jetzt hier im Korintherbrief, ist die Zukunft. Und diese Zukunftsmusik ist heute hier so gesehen vorhanden. Römer 6. Wodurch? Auferstehung für ein anderes Leben. Auferstehung für das andere Leben. Und da ist auch die Kraft der Auferstehung drin. Ich bekomme etwas, um ein anderes Leben zu führen. Zwar bleiben wir in diesem Kampf, in diesem permanenten Kampf, sagt Paulus im Römerbrief, unser altes Leben, unser neues Leben, wir sind zerrissen, weil wir noch in dieser Welt sind. Olam Hazeh, diese Welt auf Hebräisch, Olam Haba, die kommende Welt, die kommende Welt, die ist hier vorhanden durch die Auferstehung von Jeschua. Und mit dieser Auferstehung sind wir verbunden und somit haben wir Anspruch an das zukünftige Leben, an die kommende Welt. Aber trotzdem sind zerrissen. Warum? Weil es noch nicht vollständig ist. Aber die Kraft der Auferstehung ist da. Deswegen führe ich mal so vorsichtig in den Korintherbrief den Gedanken aus dem Römerbrief, auch wenn der Gedanke von Paulus nicht so gedacht war vielleicht. Und dann wäre Vers 17, wenn aber der Messias nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, leerlos, sinnlos, leer und sinnlos, so seid ihr noch in euren Sünden. Weil dieser Tod für die Sünden, Auferstehung fürs neue Leben ist nicht da. Wenn ihr die Auferstehung ablehnt, so Paulus, kommt in meine Kombination Römerbrief, Korintherbrief, so geht diese Kraft verloren. Ihr habt diese Kraft nicht und bleibt noch in den Sünden. Das ist dann kleine Hineinführung. Weil wir eins mit Jeschua sind. Weil wir eins mit Jeschua sind. Vers 18. Also sind auch die, welche in den Messias entschlafen sind, verloren gegangen. Wir kommen zurück zu dem Hauptweg des Textes. Klar, ist ja auch logisch. Wenn ich zur damaligen Zeit gelebt hätte und an Jeschua gläubig war, sein Opfer angenommen habe, wofür eigentlich? Wofür, wenn es keine Zukunft gibt, wofür ist es überhaupt? Dann sind diejenigen, die an Jeschua geglaubt haben und in ihm entschlafen sind, verloren gegangen. Und verloren gegangen, wir denken direkt verloren gegangen, irgendwo in die Ewigkeit und so weiter und so fort. Nein, einfach so verloren gegangen. Wenn das stimmt, was hier manche glauben, so Paulus, sind die Menschen einfach weg. Die sind nicht mehr da. Die sind verloren gegangen. Nicht im geistlichen Sinne irgendwo in der Höhle, meint er hier, die sind einfach weg. Weil, wofür? Die haben an ihn geglaubt, aber für dieses Leben. Und die Menschen sind weg. Weg mit denen. Schnee von gestern. Wenn es aber anders gedeutet werden kann, dann heißt das auch, Es gibt ja keine Vergebung der Sünden, weil es keine Auferstehung gibt. Und die Auferstehung ist mit dem Tod verbunden, hat er ja auch davor gesagt. Auferstehung, Tod gehören zusammen. Vergebung der Sünden auch nicht da. Die Menschen haben dann das Werk Jeschuas gar nicht in Anspruch nehmen können, weil das Evangelium, was wir gepredigt haben, nur als ein Paket zu bekommen ist. Und das haben sie nicht erhalten, diese Menschen. Sie sind verloren, obwohl sie in Messias starben. Wenn wir allein in diesem Leben auf den Messias gehofft haben, so sind wir die Ärmsten von allen Menschen. Klar, diese Menschen tun Paulus schon leid, weil sinnlos, alles was sie glauben, ist im Prinzip sinnlos. Ja, eine Ethik für diese Welt. Die erste Generation der Gläubigen, die musste leiden. Umwelt mochte sie nicht. Sie haben Konfrontationen mit allen möglichen Menschen, wurden unterdrückt, verfolgt, ausgespottet. Korinther-Gemeinde, ganz am Anfang sagt er von Juden, von Griechen, alle sagen, ach, entweder ist das Spott oder ist das sinnlos oder sind die... Mit Paulus Worten heißt es ja, dumm sind die Menschen, die an Jeschua glauben. All das haben die Menschen ertragen. Wofür? Die Menschen sind schon eigentlich zum Beleiden, man soll so ein Mitleid schon entwickeln für diese Menschen, die sind, irgendwas Elendes ist dahinter. Weil all das, was sie ertragen, ist sinnlos, ohne Inhalt. Wofür? Und da hat Paulus definitiv recht, wenn er sagt, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Weil nicht nur jeder, der uns anschaut, ob Jude oder Grieche, dann sagt, ja, das ist anstößig, ja, das ist ein Skandal, das ist dumm, was ihr macht. Und dann, das ist dann schon sogar traurig, all das zu ertragen für nichts. So Paulus. Was möchte Paulus im Prinzip hier zeigen? Das wird er im Verlauf des weiteren Textes von anderen Seiten auch beleuchten, die Auferstehung und so weiter. Aber er zeigt, dass der Tod und die Auferstehung zusammengehören, ohne die Auferstehung auch der Tod nicht gibt. Und sogar wenn diesen Tod gäbe, dann ist dieser Glaube inhaltlos. Und elend sind die Menschen, die so glauben. Was können wir daraus lernen für heute? Erstens die Hoffnung. Das Erste, was hier wirklich in jedem Vers zu sehen ist, in diesem kleinen Text, die Hoffnung, die Paulus versucht, klarzumachen, wofür an die Auferstehung geglaubt wird. Weil es eine Auferstehung geben wird. Und das ist eine Hoffnung. Paulus zeigt den Menschen, die daran glauben, dass das, was sie als ihre Überzeugung haben, hoffnungslos ist und elend. Und Paulus möchte die Hoffnung, die die Gläubigen in der Auferstehung haben, zurückholen und erklären und klar darlegen, hier ist die. Sonst ist das Evangelium unvollständig. Sonst ist das Evangelium sinnlos. Und gleichzeitig, neben der Hoffnung können wir daraus schöpfen, die Kraft der Auferstehung. Hier fließt wieder in erster Linie Römerbrief Kapitel 6, wo Paulus deutlich zeigt, die Kraft der Auferstehung. Man bewegt sich von zu. Ich wiederhole das immer wieder, egal wo ich was sage, es gibt keine Freiheit, die einfach eine Freiheit von ist. Die Freiheit ist immer für. Der Tod für die Sünde, für das Alte, ist gleichzeitig ein Leben, eine Kraft, eine Zukunft. Das heißt, wir haben eine Kraft für heute, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Vielleicht mal ein paar Überlegungen, ein paar Worte als Überlegungen. Wie dürfen wir diese Kraft in Anspruch nehmen? Wir beten sage ich, das ist mal eine Tatsache. Ich frage jetzt mal so vorsichtshalber nicht, ob wir beten, ich sage einfach, wir beten, dass wir sprechen Gebete zu Gott. Und in diesen Gebeten dürfen wir ruhig auch ehrlich sein, vorsichtshalber vor Gott. Er kennt uns eher, ja, das heißt, die Ehrlichkeit ist irgendwie gegeben. Da können wir vorsichtshalber ehrlich vor ihm stellen und sagen, Vater, ich brauche diese Kraft der Auferstehung in meinem Leben. Hier in diesem Bereich komme ich nicht klar. Hier in diesem Bereich komme ich nicht klar. Hier in diesem Bereich komme ich nicht klar. Kannst du mir diese Kraft geben, die ich schon habe, aber dass sie wirkt, diese Wirkung, dass diese Wirkung sichtbar wird? Manchmal werden wir, da muss ich schon vorsichtig mal sagen, werden wir nicht erleben, dass eine Veränderung direkt da ist, in unserem Leben, in unserem Handeln, in unseren Werken. Nicht, weil die Kraft zu gering ist, sondern weil wir zerrissen sind zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir sind heute hier im Jetzt. Und manchmal werden wir nach links oder nach rechts, je nachdem, wie wir jetzt hier so sitzen, gezogen in die Vergangenheit und das Alte hält uns. Und manchmal gehen wir mit der Kraft der Zukunft nach vorne. Diese zwei Gedanken möchte ich uns allen mitgeben. Die Hoffnung in der Auferstehung, das ist das Evangelium. Und gleichzeitig die Auferstehung ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Zukunft, die zukünftige Welt, das zukünftige Leben, was wir heute in unserem Leben in Anspruch nehmen können, dürfen und vielleicht auch manchmal sollen, da wo wir es brauchen. Hoffnung und Kraft, die uns die Auferstehung gibt. Ich möchte zum Abschluss ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in Jeschua, im Sohn, die Kraft haben für heute. Ich danke dir, dass wir im Sohn die Hoffnung haben in seine Auferstehung. Ich möchte dich bitten, dass die Auferstehung uns begleitet, da wo wir sie brauchen. Dass diese Kraft, die du in der Auferstehung gezeigt hast, dass diese Kraft uns hilft, da wo wir sie brauchen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, das Jahrhunderte später die Menschen gepredigt haben, viele Leben verändert und viele Menschen für das alte Leben, für die Sünde sterben lässt und für das neue Leben auferstehen lässt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du dadurch verherrlicht wirst in deine Schöpfung, in deine Welt. Im Namen Jeschuas. Amen.